Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vorsicht! Gute Fahrt. Nee, der Herr ist hier was
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Einladung hier auf der Buchmesse. Ich bin einer, der seine Autobiografie vorgestellt hat in der Eulenspiegel Verlagsgruppe. Ist zu meinem 70. Geburtstag im vergangenen Jahr erschienen. Und ich bin nun einer, der, um es Ihnen gleich zu sagen, sofern Sie es nicht wissen, mit dem Wachsen der DDR recht verbunden gewesen ist, der seinerzeit im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend gearbeitet hat, der Internationalsekretär, Kultursekretär war, der Journalistik studiert hat, hier in Leipzig promoviert hat, der 1964 zusammen mit Thomas Naczynski und anderen Freunden die erste deutschsprachige Beatgruppe in der DDR gegründet hat, später den Hutten-Annie-Club, der in Oktoberclub umbenannt worden ist, mitbegründet hat, der ja viel im Bereich des Liedschaffens gearbeitet hat, der dann als internationaler Sekretär versucht hat, außenpolitische Arbeit zu machen, der eine Zeitung geleitet hat in Prag, der gegen Ende der DDR noch stellvertretender Kulturminister war, bis dann was dazwischen kam. Ich war seinerzeit auch Mitglied des Zentralkomitees der SED, hatte eine Reihe von kulturpolitischen Verantwortungen in meiner Zeit, um nur einige zu nennen, eben auch die Rockveranstaltungen, die damals recht begehrt waren unter der Jugend der DDR, also beginnend bei Bob Dylan über Joe Cocker, Bruce Springsteen, Bryan Adams und eine ganze Reihe anderen. Udo Lindenberg hat leider nicht geklappt. Dennoch war es gelungen, wenigstens einen Brief von Erich Honecker zu lancieren mit einer in Erwiderung auf eine Lederjacke mit einer Schalmei im Anhang, die immerhin noch die Hoffnung offen ließ, dass diese Veranstaltung stattfinden wäre, war aber nicht der Fall. Ja, und so einer hat nun dann seine Autobiografie geschrieben und ich habe lange gezögert, es zu tun. Erstens, weil man Zeit brauchte, um nachzudenken im eigentlichen Wortsinne, altes Denken durch neues Denken zu korrigieren oder zumindest in neue Bezüge zu bringen. Ich habe 7 Jahre dazu gebraucht, um mich zu entschließen, das zu veröffentlichen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich so lange gewartet habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich nehme an, ich soll ein bisschen lesen. Das kann ich gerne tun aus dem Buch. Und anschließend, wenn Sie möchten, besteht doch die Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen. Also werde ich ein paar Auszüge aus dem Buch, das betitelt ist mit »Warten wir die Zukunft ab« zu lesen. Das Entree in das Buch ist ein Monolog und nennt sich »Monolog vorm Spiegel«. Wer nach vorn schauen will, muss sich aufrichten. Warum hast du dich nach der Wende an diesen Satz geklammert? Gründe, dich zu ducken, hättest du leicht gefunden. Schmerz, Wut, Angst, Scham. Das Land, das du Heimat nanntest, ein Gespött für die alten Feinde. Hoffnungen für wie lange wohl verschüttet, auch durch deine Irrtümer und Fehler. Eine Politik, an der du Anteil hattest, am Ende wegen Entfernung vom Volk durch das Volk abgewählt. Trotz und Behauptungswillen haben dir den Satz eingegeben, wohl auch der Urinstinkt, Überleben, Arbeit finden, den Verbleib wirklicher Freunde, Orten, den Giftpfeilen der neuen Eliten und ihrer Köcherträger ausweichen. All dies brauchte Orientierung und die verlangte einen aufrechten Gang. Dabei heißt sich aufrichten nicht, Schmerz, Wut, Angst, Scham abzustreifen. Im Gegenteil, du trägst sie sichtbarer aus, bist angreifbarer. Abstreifen musst du alte Feigheiten, bequeme Rücksichten und Versatzstücke deiner Ideologie, die der Realwelt als Rechtfertigung angepasst wurden. Bist du sicher, dass du sie nur auf den Lippen trugst? Frag dich, warum der lustvolle Gebrauch des Wörtchens aber mit den Jahren versiegte. Es nützt nichts. Fehler müssen Fehler genannt werden. Und mit den bis zur Unkenntlichkeit gehäuteten und gewendeten in einen Kübel kommst du schon deshalb nicht, weil du eines nicht vergessen hast. In der Bilanz des kleinen Landes zwischen Rostock und Suhl und deines Lebens darin gibt es eine Habenseite. Sie bleibt dir wesentlich. Was ist nun mit deinem Land geschehen? Wofür Adenauer Sibirien begann, wo es an Rohstoffen und braunen Amtsträgern fehlte, wo deine Mutter Steine klopfte und an ein Deutschland einig Vaterland noch lange glaubte, da war doch so viel Hoffnung gekeimt. Und blickten nicht beste deutsche Geister mit Wohlwollen auf dieses materielle, ärmere deutsche Land? Im Osten gab es Reparationsbürden statt Marshallstütze, aber auch Neulehrer statt Nazi-Pauker, Junkerland in Bauernhand und Arbeiterkinder an den Universitäten. Mancher Enge stand auskömmlicher Platz gegenüber. Arbeitsplatz, Essplatz, Schlafplatz, Krippenplatz, Theaterplatz, manchmal Ferienplatz, wenn auch nur vom Wenzelsplatz bis Roter Platz. Mit der Zeit wuchs hinter allen Flüchen des Alltags auch ein Gefühl von Stolz, das gegen Hallsteins Alleinvertretungsdogma und Springers Gänsefüßchen Arroganz empfindlich war. Warum dann schon vor Ende der DDR so viel Missmut und Apathie? Weil der Traum vom sich entwickelnden Sozialismus brüchig geworden war. Ein Vertrauensverlust, der dem Vergessen Vorschub leistete und unzweifelhafte Errungenschaften im sozialen Gedächtnis marginalisierte. An allem ist zu zweifeln, war nicht deine Devise. Du hast die DDR als Heimat geliebt und in ihr immer das bessere Deutschland verteidigt. Du hast die Klüfte zwischen Ideal und Wirklichkeit mit Unvollkommenheit begründet, Nörglern und Besserwissern stolzere Geduld gewünscht, Kritik, die dir lähmend erschien, unterdrückt und Förderung neuer Dinge vom schnellen politischen Nutzen abhängig gemacht. Wer wie du kaum Zweifel übrig hatte, der stand am Krankenbett seiner Heimat selbst wie ein Kranker. Du glaubtest noch an die Genesung und hofftest auf den Wunderheiler aus Moskau. Wer ahnte denn, wie vergiftet sein letzter Bruderkuss sein würde? Zur Wende mochte es für kurze Zeit so scheinen, als trüge das Aufbegehren in der DDR die Chance zur Besinnung auf die ehrlichen Grundwerte und Lebensmaximen der Aufbaugeneration in sich. dann wäre das Volk der DDR bereichert um die Demokratisierung seiner Gesellschaft vielleicht als souveräner Impulsgeber für eine Einigung der deutschen Staaten auf anderen Wegen in Frage gekommen. Aber der Verkauf war mit Wodka besiegelt. Leute, die dich aus deinen frühen Liederzeiten kennen, fragen noch heute, warum du in die Politik gegangen bist. Die Antwort ist banal. Der Journalist interessierte sich früh für die Politik, suchte nach Wirkungsfeldern, während der Sänger Texter im Zweifel war, ob sein Talent auf Dauer für einigen Ruhm genügen würde. Die frühe Entscheidung für die Politik ließ die Depression zur Wende umso heftiger ausfallen. Das Gefühl der Mitverantwortung für ein so gründliches Scheitern war wie ein permanent in den Körper einsickerndes Gift. Aber es tötete dich nicht. Es lähmte dich nicht einmal, denn du hattest unvermutet ein Gegengift, Neugier, fröstelnde Neugier auf diesen verrückten Transit in eine ungeliebte Welt. Erinnerst du dich an die zwei ZK-Mitglieder aus deiner Sitzreihe, ein Minister und ein Generaldirektor, aufrichtige Leute, die sich vor falschen Anschuldigungen mehr fürchteten als vor dem Tod? Sie konnten sich nicht aufrichten und stürzten vor Selbstzweifel und Ohnmacht aus dem Leben. Die neuen Schiffsführer fälschen die Logbücher und beschwichtigen die Mannschaft, solange der Kahn nicht sinkt. Ihre Funksprüche sind optimistisch und klingen vertraut. Den Kapitalismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Doch das Schiff ist leck und das SOS eine Frage der Zeit. Aus dem Alteisen wäre was zu machen, sagen wir. Ein passabler Transporter durch die Zeit, die kommen wird, ohne Klassendecks, mit reichlich Ein- und Aussicht überall und für alle. Jeder vermag sein Billett zu bezahlen, er hat sein faires Auskommen. Soll man von dieser Hoffnung lassen, die sich wieder drängender über die Zeit breitet? Also spuck deinen alten Traum nicht aus wie Gewölle, er ist Lebensmittel. Du wirst ihn brauchen, bis das Jenseits ruft. Zweifeln folgten langsam wieder Aktionen, aber die Instandbesetzung der Verhältnisse, die Überwindung der Basterpolitik des großen Geldes und seiner Regierung ist ein langer Marsch. Dafür braucht es einen Vorrat an Geduld und Ideen. Da macht Sammeln wieder Spaß und Erzählen und Hinhören. Was wäre das für eine herrliche Mode, tragbar für jeden? Wir erzählen uns unsere Lebensgeschichten. Wir fahren nicht aus der Haut, sondern machen sie sensibel für achtbare Berührung. Soweit das Entree. Ich habe dann ein bisschen chronologisch versucht, die Lebensgeschichte aufzuschreiben. Das geht natürlich nicht in der Kürze der Zeit, nun erschöpfend zu machen. Ich habe versucht, ein bisschen Wert darauf zu legen, Personen und Persönlichkeiten zu beschreiben, die mir über den Weg gelaufen sind. Darunter sehr interessante Leute, über die zu DDR-Zeiten nicht selten die Nase gerümpft wird. Und ich meinte, es wäre Zeit, ehrlicher und gerechter mit ihnen umzugehen. Einer von ihnen ist Thomas Brasch. Darüber will ich kurz lesen. Sowohl im Lyrikclub Pankow als auch im Hutni in den späteren Oktoberclub begegne ich Thomas Brasch. Er ist an der journalistischen Fakultät der Karl-Marx-Universität in Leipzig exmatrikuliert worden, weil er sich despektierlich über Vertreter der Staatsmacht geäußert hat, arbeitet danach im Straßenbau, kellnert, dichtet und inszeniert. Etwas später wird er als Fernstudent der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg angenommen. Das alles ist nicht nach dem Geschmack seines Vaters, Horst Brasch, der in der DDR hohe Ämter bekleidet. Er hat seinen Sohn früh auf die Kadettenschule geschickt, weil ihm die militärische Ausbildung der Nationalen Volksarmee als beste Garantie einer Geradlinienerziehung nach den Prinzipien des Marxismus-Leninismus erschien. Aber der väterliche Ertüchtigungsplan scheiterte an der Eigenwilligkeit des Sohnes. Thomas akzeptiert keine Kommandos. Was er denkt und tut, ist feinnervig ergrübelte Haltung, die ist links und prosozialistisch, indem er den Alltag nach den Maßgaben der marxistischen Klassiker abklopft. Damals, finde ich, er urteilt über manchen Missstand zu rigoros. Und auch über seinen Vater, dessen Sozialismusbejahung er für erstarrt hält. Er behauptet das mit bitterer Ironie. Wer wie ich ohne Vater aufgewachsen ist, erschrickt bei solchen schroffen Tönen, als würden sie einen weiteren Missklang in die nie verwundene Sehnsucht nach einem guten Vater-Sohn-Verhältnis tragen. Aber Thomas' These, wer das Gesellschaftsziel vergötze, verliere das Augenmaß für die Zustände des realen Lebens, ist mir nicht fremd. In der Oberschulzeit habe ich etwas geschrieben, das durch Paul Wiens Auslese in der neuen deutschen Literatur gedruckt wird. Geblendet von der Größe unserer Sache vergessen manche das Kleine und das Große rückt ferner. Diese und andere Zeilen gebe ich Thomas Brasch zu lesen. Ich suche seinen Rat, weil er präzise denkt, gut schreibt und ohne jegliche Arroganz verbessert oder verwirft. Zu Beginn hatte er, König, sich immer an Thomas Brasch gewandt, wenn es um Texte ging. Sie haben sich hingesetzt und verbessert, erinnert sich Brasch, Vertraute Bettina Wegner, irrt aber in der Weiterrede. Dann kam die FDJ und sagte, so gingen es nicht. Dann war er, König, richtig im Zwiespalt. Aber am Ende hatte er die FDJ-Version, so war es damals nicht. Die Diskussionen werden unter den Clubmitgliedern, beratenden Profis ausgetragen. Da regen sich divergierende Meinungen, woraus Zwiespalt entstehen kann. In den Gesprächen mit Thomas Brasch geht es übrigens nicht allein um konkrete Texte. Wir reden noch über Denkrichtungen, Haltungen, liedwürdiges Material. Thomas Brasch will soziale Konkretheit in den Texten, den Ton meines, denn sie lehren die Kinder, hält er für gelungen aggressiv und meint eh, dass eine wache antifaschistische Gesinnung moralische Lebensmaxime zu sein hat, aber von Versen zur DDR-Gegenwart fordert er eine andere Denkqualität. Mehr Auseinandersetzung mit den Brüchen zwischen Ideal und Wirklichkeit. Themen gäbe es genug, gezinkte Planerfüllung, verzerrte Wettbewerbe, Machtmissbrauch, Privilegien, zumal sich die Begünstigten als Arbeiterklasse etikettierten. Er sagt es nicht wütend oder eifernd, wohl aber mit einer ironischen Miene, die dogmatisch verfestigte Gemüter vermutlich in Wallung bringen kann. Ich mag darin weder Zynismus noch resignierende Häme erkennen, eher einen guten Funken Widerstandslust, Provokation. Während eines solchen Gesprächs blickt er auf, weil ihn ein apart gekleidetes, sehr gut riechendes Mädchen im Vorübergehen gestreift hat. Er fragt mich, wer das sei. Es ist die Tochter des Bauministers. Nun ist unser Gespräch beendet. Thomas streicht sie übers Gesicht und entfernt sich blitzschnell mit einer Geste, die nur heißen kann, wir reden ein anderes Mal weiter. Frauen gehen vor. Ich werde ein bisschen verknappen. Thomas ist dann im Sommer 68, wie Bettina Wegner, auch Sander Weigel, wegen Aktionen gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer Vertrages in der CSSR verhaftet worden. Sander Weigel, eine kleine, unscheinbar wirkende Person aus dem Familienumfeld von Helene Weigel, hatte uns durch ihre volle, wandlungsfähige Stimme beeindruckt. Im Club konnte sie Mann der Arbeit aufgewacht oder das russische Tatschanke abfeuern und auf der Team 4 Debüt-LP ganz andere, sehr melancholische Töne anschlagen. Dass sie an der Seite von Thomas Brasch einmal Pläne zur Besetzung des Berliner Ensembles geschmiedet haben soll, wie sie später herumtuschelt, ist ihr kaum zuzutrauen. Nach ihren Aktionen gegen den Einmarsch in der CSSR werden die drei, wie andere aus ihrem Freundeskreis, zu Haftstrafen verurteilt. Thomas kriegt reichlich 2 Jahre. Als seine Strafe 69 zur Bewährung ausgesetzt wird, treffen wir uns wieder. Nun geht es wieder um Väter. Erwachsen werden ohne Vater, sage ich, schuf bei mir eine Sehnsucht nach anderen Machtwörtern, als sie Mütter sprechen können. Sehnsucht nach einer anderen Art, beachtet und bemessen zu werden. Vielleicht härter, nicht mit kalter Härte, eher mit einem achtsam reklamierten Vorsprung an Erfahrung. Thomas atmet tiefer. Ich weiß damals nicht, dass ihn der eigene Vater 1968 angezeigt hat. Was ist aber, wendet er ein, wenn sich die Erfahrungen der Väter und der Söhne bis zur Weißglut reiben? wenn sich der vermeintliche Vorsprung als Abweg erweist, als eine Irre, deren Richtigkeit mit nichts fragender Unerschütterlichkeit nur noch behauptet wird. Ich erwidere, Intoleranz könne in jedem Alter erworben werden und auf Irrwege schickten uns vielleicht auch Fehldiagnosen unterwegs im unerforschten Terrain. Man müsse aber doch sein Leben aushalten können, sagt Thomas. Und wie ginge das zwischen den granitenen Ansichten von Vätern, die gar nichts mehr in Frage stellten, außer den Widerworten der Kinder? Und dann explodiert sein ungeheuerlicher Satz. Die Vernehmer und Gefängniswärter haben für die Diskussion mit mir mehr Zeit und intellektuelle Mühe aufgewandt, als das meinem Vater je nötig erschien. Ich kenne Horst Brasch nur vom Sehen, werde ihn erst später in seiner Funktion als Generalsekretär der Liga für Völkerfreundschaft der DDR begegnen, aber ich spüre schon damals, um ihn allein geht es nicht mehr. Der Konflikt ist seiner familiären Dimension längst entwachsen. Eine Söhnegeneration fordert die Vätergeneration heraus, mahnt die Korrektur der Gesellschaft nach den Maßgaben der kommunistischen Ideale an, die ihr verbogen oder gar verlassen erscheinen. Ich will darin einen noch behebbaren Mangel an besonnener Kommunikation erkennen. Ich möchte, dass sich das einringt. Aber irgendwann wird der Riss antagonistisch. Mich macht das wahnsinnig. Thomas spürt das auch. Plötzlich sagt er, immer wenn ich dich sehe, bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich bin zu überrascht, um nachzufragen, wie er das meint. Ist es, weil ich ihm in meinen politischen Hoffnungen so unverletzt erscheine und er seinen Stachel ungern in diesen Idealismus stößt? Oder weil er sagen will, eigentlich müsste ich dir den Hintern versohlen, damit du wach wirst? Vielleicht habe ich auch einen V-Effekt nicht verstanden. Später, Thomas ist nun ein Dichter von europäischer Geltung und lebt im Westen, beeindruckt mich seine Unwilligkeit, alle Bindungen und positive Erinnerungen an den Ort seiner Jugend dem Fegefeuer zu überlassen, auf das der antikommunistisch agierende Teil der DDR-Dissidenz seine Scheite legt. Bei der Übergabe des Bayerischen Filmpreises wird er ausgepfiffen, weil er seiner DDR-Ausbildungsstätte der Babelsberger Filmhochschule so ostentativ dankt. Und als Marcel Reich-Ranitzky in seinem Artikel Machtverfolgung kreativ im Feuilleton der FAZ Christa Wolf anlässlich ihrer Laudatio auf den Kleistpreisträger Brasch vorwirft, sie habe den Geehrten zu Unrecht für die DDR in Anspruch genommen und ihr überdies fehlenden Mut und Charakterfestigkeit bei eher bescheidenen künstlerischen und intellektuellen Möglichkeiten attestiert, erklärt Thomas Brasch, ich bin nach wie vor Bürger der DDR und alle zurückliegenden Konflikte zwischen mir und verschiedenen Institutionen meines Landes waren immer Konflikte über das Wie des Sozialismus, nie über eine Alternative zu ihm. Die so oft schmerzhaften Auseinandersetzungen, an denen auch Christa Wolf teilnahm, bedürfen so wenig des Kommentars des Literaturchefs der FAZ, wie ich dessen Schutzes bedarf. Dass ich in Westberlin lebe, heißt nicht, dass ich mich zum Anhänger der Geldgesellschaft zurückpervertiert habe, sondern dass ich wie viele Schriftsteller aus vielen Ländern den Ort meiner Jugend für eine Zeit verlassen habe, um nicht zu stagnieren. Wie Christa Wolf bin auch ich davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, die sie unter großen Schwierigkeiten und in ständiger Veränderung der jahrhundertealten Last der Ausbeutung entledigt, die einzig produktive Möglichkeit in sich birgt. Dass Christa Wolf mir in diesem Jahr den Kleistpreis zusprach, ist eine große Ehre für mich. Dass der oben Genannte sie beleidigt, sollte eine Ehre für sie sein. Ein Foto zeigt Thomas bei der Beerdigung seines Vaters auf dem Friedhof der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde. Im Sommer 89 steht er näher bei Margot Honecker und den Mitgliedern des Politbüros als jemals sonst seit seiner Kindheit und vermutlich auch näher, als ihm lieb ist. Aber er ist an das Grab gekommen. Viel mehr Zeit habe ich nicht, um Ihnen mal was vorzutragen. Die Bücher gibt es draußen, glaube ich, zu erwerben. Falls Sie irgendwelche Fragen haben oder so, würde ich versuchen, sie zu beantworten.
Thank you.
Dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Naja, jetzt sind wir mal hier, jetzt kann ich es ja auch hier machen.
Ja, das kannst du auch hier machen.
Wenn jetzt nicht hier eine Veranstaltung.
Ach so, ist gerade jemand?
Na, dann komme ich.
Dann kann ich.
Komm her, ich nehme das hier und ich nehme auch das hier. Gib mir das einfach. Ich pack's in eine Tüte.
In die Tasche rein.
Ja, ja.
Na, siehst du. War er und später war er Chefredakteur der hier der DSF-Zeitung, der Illustrierten. Ich kannte ihn nur sehr flüchtig.
Aber ich glaube,
er hat das. Ja, das sowieso.
Ja.
Ich habe einen Augenblick Zeit, ich bin jetzt durch hier. Du musst los, ne? Ja.
Gut, kann man loslegen, mal. Läuft es schon? Nein. Ja, schönen guten Tag. Tiziana Zugaro, mein Name, mein Kollege Jörg Rüsewald. Wir sind beide aus dem Deutschen Technikmuseum in Berlin und wir möchten Ihnen heute das Buch Netzdinge, 30 Geschichten vom Telegrafenkabel zur Datenbrille vorstellen. In diesem Buch berichten wir von der Welt der technischen Vernetzung. Wir haben uns die Frage gestellt, wie vernetzen sich Menschen? Wie haben sich Menschen in der Vergangenheit vernetzt? Wie machen sie das heute? Wie werden sie das vielleicht auch in der Zukunft machen? Und welche Auswirkungen hat das auf unseren Alltag, auf unsere Kultur insgesamt? Dieses Buch lehnt sich an eine Ausstellung im Deutschen Technikmuseum, das Netz Menschenkabel-Datenströme, die im Jahr 2016 eröffnet wurde. Aber dieses Buch ist kein Katalog, es ist ein Begleitband. Wir haben uns 30 Objekte ausgesucht aus der Ausstellung und erzählen anhand dieser Objekte spannende Geschichten. Das Buch wurde von einem Autorenteam von 7 Autoren geschrieben und Jörg Rüsewald ist einer dieser Autoren. Die anderen 6 Autoren lassen schön grüßen. Das Buch ist im Bebra Verlag erschienen, also Berlin-Brandenburg Verlag, sesshaft in Berlin. Und sonst kann man noch zu dem Buch sagen, dass es Teil einer Schriftenreihe ist, die wir im Deutschen Technikmuseum in Berlin herausgeben. Wir widmen uns mit dieser Schriftenreihe Themen an der Schnittstelle zwischen Technik und Kultur und haben jetzt vor kurzem auch erst das Buch Alles Zucker, Nahrung, Werkstoff, Energie rausgegeben, für alle, die sich um die Thematik rund um Zucker interessieren. Aber jetzt zu Netzdinge. Wir möchten Ihnen zunächst einen kleinen Einblick geben in die Thematik des Buches, in dem wir kurze Ausschnitte zu den verschiedenen Objekten vorlesen, damit Sie einen kleinen Eindruck bekommen, worum es uns hier geht. Das tut.
So, ah ja.
Die Technik.
Die Technik.
Wir
sind
Technik.
Vom Deutschen Technikmuseum.
Ja.
Fangen wir also an mit einer kurzen Textpassagen. Von tönernen Zahlen. Eine Keilschrifttafel.
Wir befinden uns im 3. Jahrtausend vor der Zeitrechnung. Ort des Geschehens ist die Stadt Girsu, Residenzstadt des Kleinstaates Lagash im südlichen
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.